à tous de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top.
The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
And this is the first ever image of a black hole.
The lander may have lifted off again.
Scott Green is ready.
So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
Touchdown confirmed. Receive.
Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Auch heute gibt es eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Mit mir, mit Karl Urban und eigentlich ja auch mit meiner Kollegin Franzi Konitzer, die leider gerade nicht zum Geschichtenerzählen kommt. Und deswegen gibt es auch heute wieder eine Geschichte eines Kollegen von den RIF-Reportern. Die RIF-Reporter sind ja eine Genossenschaft von über 100 Journalistinnen und Journalisten und dazu ist es ein Online-Magazin, in das ihr dringend mal reinschauen solltet, wenn ihr das nicht schon mal getan habt. Und einer meiner Kollegen dort ist Steve Schibilla. Hallo Steve, herzlich willkommen bei AstroGeo.
Ja, hallo, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
Ja, Steve, super, dass du da bist. Du bist ja eigentlich kein Weltraumreporter. Du schreibst innerhalb der RIF-Reporter für zwei andere Magazine. Die heißen Zukunft Elektroauto, das spricht für sich, und USA-Reporter. Und heute bist du hier in dieser zweiten Funktion, um mir eine Geschichte aus den USA zu erzählen, die, glaube ich, auch irgendwie mit dem Weltraum zu tun hat. Zumindest glauben das viele Leute. Bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren, wie du dazu kamst, ein RIF-Reporter-Magazin mit Reportagen aus den USA zu starten.
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch selbst relativ häufig. Wo kommt mein Interesse an den USA her? Also es geht eine ganze Weile zurück. Als ich noch in der Schule war, kurz vorm Abitur, habe ich das erste Mal Verwandte in den USA besucht. Also weitläufig Verwandte, meine Großcousine, das ist so die typische Geschichte, deren Eltern sind irgendwann mal mit einem amerikanischen Soldaten ausgewandert, der in Deutschland stationiert war nach dem Krieg. Und so kommen diese Verwandtschaftsverhältnisse zustande und dann habe ich das erste Mal das Land besucht. Das war 2003 und das war alles für mich total neu und aufregend und spannend und auch verrückt. Also damals, das war kurz nach dem Irakkrieg oder es war noch während der Afghanistan-Kriege. Und überall Patriotismus, überall diese Amerika-Fähnchen und ich fand das alles total übertrieben, aber trotzdem faszinierend. Und irgendwie hat es mich dann nicht mehr losgelassen.
Okay, und dann irgendwann hast du angefangen, journalistisch zu arbeiten und dadurch war auch für dich klar, dass du das weiter betreiben musst.
Ja, genau. Also mich interessiert einfach dieses Land in all seinen Facetten. Also es gibt ja sehr viele Dinge, die für uns aus deutscher Sicht schwer nachvollziehbar sind. Diese ganze Waffendebatte und Abtreibungsdebatte und was es nicht alles gibt und der Aufstieg der Rechten und. Aber es gibt eben auch sehr viele positive Seiten und ja, mich reizt einfach dieses Spannungsfeld zwischen dem verrückten und dem progressiven Land.
Okay, dann würde ich sagen, springen wir doch da gleich mal rein, heute zur 56. Ausgabe von AstroGeo. Und Steve, bevor du mir deine Geschichte erzählst, hast du ein paar Dinge rausgesucht, in die wir mal reinhören können, so als Einstieg. Das werden wir mal als erstes tun.
Regardless of what you may have read in the tabloids, there have never been any spacecraft recovered by our government. Take my word for it. There's no Area 51. There's no recovered spaceship.
Oh, excuse me, Mr. President. That's not entirely accurate.
Es fliegt durch toroidale Energie, sogenannte Nullpunktenergie, der Energie des Universums. Sie meinen freie Energie?
Die wir seit den 40ern haben.
Kein Treibstoff, keine Flammen, keine Verbrennung. Nur ein elektromagnetisches Feld. Die Technologie wird seit 70 Jahren geheim gehalten, weil die Welt mit Erdöl läuft.
Millionen für die Ölkonzerne.
Was ich Ihnen jetzt zeige, ist der unglaublichste Teil.
So, und jetzt fragen wir uns mal wieder, gibt es Außerirdische? Schauen Sie mal auf diese Bilder hier. Das Foto, das wir Ihnen jetzt zeigen, das ist, beziehungsweise die Aufnahmen, die sind 75 Jahre alt. Und was glauben Sie, sind das etwa UFO-Teile?
Okay, ich glaube, wir haben genug gehört.
Genau, also ich hab jetzt Lust, das weiterzuhören oder weiterzugucken.
Genau, Steve, du bist der Roswell-Experte, ne?
Ja, also ein bisschen. Ich war zweimal in Roswell. Das erste Mal für meine Masterarbeit, also meine Abschlussarbeit an der Uni. Die habe ich über Roswell geschrieben. Ich habe Amerikanistik studiert und hatte da ein Seminar, da haben wir uns mit Verschwörungstheorien befasst. Und dann dachte ich, über was kannst du denn mal schreiben? Und da war für mich die Sache klar, ich will über Roswell was schreiben, denn ich kannte diese ganzen, ich gucke selbst sehr gerne Star Trek und Akte X und diese ganzen Filme und Independence Day und überall taucht an irgendeiner Stelle Roswell auf, die große Roswell-Verschwörung. Ja, und ich wollte einfach selber mal sehen, wie es in dieser Stadt so aussieht und wo sich da die Aliens befinden.
Erzähl doch mal, was das für eine Stadt ist, also wo ist man da, durch was für eine Landschaft fährt man da, wenn man dorthin kommt?
Also Roswell, das ist eine Kleinstadt, die hat knapp 50.000 Einwohner und die liegt in der Wüste in New Mexico. Also New Mexico ist ein Bundesstaat zwischen Texas und Arizona. Es ist sehr heiß im Sommer und karges Land, muss man sich das so vorstellen. Also ich kam damals aus Texas, weil ich einen Freund da besucht habe, bin erstmal stundenlang Auto gefahren, schnurgerade Strecke, also wirklich dieses Klischee, wie man sich das so vorstellt. Du fährst und fährst und links und rechts ist gar nichts. Dann weht irgendwann mal so ein bisschen Tumbleweed über die Straße und du siehst halt Felder und ein bisschen Öl. Also Öl ist auch ein Industriezweig. Und dann zwischendurch kommt irgendwann mal ein Checkpoint von der Border Patrol, weil die immer auf der Jagd sind nach illegalen Einwanderern. Und dann muss man dann seinen Pass zeigen und dann kannst du weiterfahren. Und irgendwann, nach Stunden, kommst du dann in die Kleinstadt Roswell.
Okay, also in the middle of nowhere eigentlich schon.
Ja, also viel gibt's da wirklich nicht ringsherum und deshalb ist das für die Stadt auch Fluch und Segen zugleich, dass sie halt dieses Roswell-Image haben, dieses Alien-UFO-Image, was auch immer, weil das zieht die Leute halt dahin heutzutage, denn sonst gibt's halt nicht viel ringsherum.
Und was sieht man in der Stadt von diesem UFO-Hype?
Also du kommst rein und auf den ersten Blick siehst du es erstmal nicht. Also es ist eine typisch amerikanische Straße, Main Street, also eine langgezogene Straße. Links und rechts sind die Geschäfte, also wirklich noch so ein bisschen wie in so einer alten Westernstadt, kannst du dir das vorstellen. Die Autos parken direkt an der Straße und dann gehst du da zu deinem in die Kneipe oder in irgendeinen Souvenirshop. Ja, und dann sind wir auch schon beim Thema Souvenirshop. Es gibt nämlich sehr viele Läden, in denen du alles Mögliche zum Thema Aliens kaufen kannst. Also das ganze Programm, T-Shirts, Mützen, aufblasbare grüne Aliens, Schwimmringe, Sonnenbrillen und den ganzen Kram. Und wenn man dann genauer hinguckt, also je länger du über diese Main Street wanderst, dann siehst du halt auch plötzlich so Sachen wie die Straßenlaternen haben irgendwie eine komische Form und dann guckst du genau hin. Oh, die sind ja rund und länglich und haben zwei Augen aufgemalt. Die sehen aus wie Alienköpfe. Ja, und also je länger du dann da rumwanderst, desto mehr wird dir bewusst, irgendwie ist das Alien-Thema hier präsent. Also zum Beispiel auch das größte Wahrzeichen ist der UFO-McDonald's. Was könntest du dir vorstellen, was ist UFO-McDonald's?
Puh, naja, da gibt's halt für die Kinder keine sonstigen McDonald's-Spielzeuge, sondern Außerirdische oder so.
Also es gibt die ganz normalen McDonald's-Sachen zu essen. Du kriegst da auch Burger und Pommes. Aber das Gebäude an sich ist wie ein UFO gebaut.
Ja, okay.
Also und das ist einmalig auf der Welt, sagt jedenfalls McDonald's. Das ist das einzige UFO-McDonald's der Welt, jedenfalls auf diesem Planeten. Und drinnen, wenn du dann reingehst, fliegt da Ronald McDonald, also dieses McDonalds-Maskottchen, ist dann auch in einem Raumanzug und schwebt an der Decke. Und Pommes sitzen riesengroß auch in so einem Raumschiff und hängen von der Decke. Also da kannst du dann halt deine Pommes essen und dir überlegen, was es mit Roswell auf sich hat.
Okay. Und du hast jetzt gesagt, du hast deine Masterarbeit in Amerikanistik über Roswell gemacht. Was hast du denn dort gemacht für deine Masterarbeit?
Also ich habe mich 2 Wochen da aufgehalten und habe mich mit der Frage beschäftigt, wie diese Stadt durch diese Roswell-Verschwörungstheorie, durch den angeblichen UFO-Crash, was das mit dieser Stadt gemacht hat und wie die Überschrift meiner Masterarbeit war die Kommerzialisierung des Roswell-Zwischenfalls, also wie damit Geld gemacht wird auf gut Deutsch.
Okay, und wie bist du da rangegangen?
Also ich bin tatsächlich einfach ganz naiv dahin gefahren und habe mich in einem Motel eingemietet, in so einem kleinen, ins kleiner Unterkunft am Straßenrand. Und natürlich war da auch draußen auf dem Schild schon ein UFO oder ein Alien, ich weiß nicht mehr genau, aber auch das gehört dazu. Und dann habe ich 2 Wochen bin ich dann einfach rumgegangen, bin in Geschäfte rein, habe mit den Inhabern von Restaurants gesprochen, habe Termine gemacht mit der Handelskammer zum Beispiel oder auch mit dem Bürgermeister und habe dann oder auch mit dem UFO-Museum, mit der damaligen Leiterin und habe dann versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und diese verschiedenen Perspektiven zu kriegen. Denn es sind längst nicht alle auf diesem UFO-Hype. Das ist genau wie bei uns, wenn du irgendwas Touristisches in irgendeiner Stadt hast. Manchen Leuten geht das halt tierisch auf den Keks.
Wahrscheinlich den meisten, ne?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Wie da die Mehrheitsverhältnisse sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es verschiedene Gruppen gibt. Und wer da, also es schwankt immer so ein bisschen, ne? Es gibt Phasen, da wird sehr viel Geld gemacht und die öffentliche Verwaltung fördert das dann auch. Und es gibt aber auch Phasen, da habe ich das Gefühl, die Leute haben einfach die Nase voll und wollen ihre Ruhe. Ich kann dir ein bisschen was ich kann dir ein bisschen was über die Geschichte vielleicht erzählen. Also wie das überhaupt anfing, dass Roswell plötzlich als UFO-Stadt dasteht. Das war ja nicht immer so. Und es war auch sehr lange nach diesem angeblichen Zwischenfall war es nicht so. Das fing 1947 an. Dort hat ein Farmer, der heißt Mac Brazel, und der hat in der Nähe seiner Farm, als er mit dem Pferd da lang geritten ist, hat er irgendwas gefunden, Trümmerteile. Also das sind schon mal die historischen Fakten, da gibt es auch keine Streitereien darüber. Der hat irgendwas gefunden. Und zwar auch gar nicht direkt in Roswell, sondern 75 Meilen weg, also um die 100 Kilometer.
Ah, okay.
Das ist also gar nicht wirklich in Roswell gewesen, nur ringsrum gibt's halt nichts. Und ja, da hat er irgendwas gefunden, Trümmerteile, und dann wusste er nicht, was er damit anfangen sollte. Deshalb ist er zur nahegelegenen Army Base gegangen. Also da gibt's das Roswell Army Airfield und da hat er das halt hingebracht und gedacht, na hier, guck doch mal, was ist denn hier über meiner Farm abgestürzt? Und dann passierte das Spannende. Am 8. Juli nämlich hat die Army eine Pressemitteilung veröffentlicht. Und das Militär hat selbst gesagt, in Roswell ist ein UFO abgestürzt. Also so kam das Ganze. Und Okay. Das wurde dann in der Zeitung veröffentlicht.
Was haben Sie denn damit gemeint? Haben Sie ein UFO, also sozusagen, es gibt ja diese 2 verschiedenen Ebenen bei UFO, finde ich, ne? Also die Abkürzung sagt, es ist ein unidentifiziertes Flugobjekt, was nichts darüber aussagt, wer es gebaut hat. Und es gibt diese popkulturelle Aufladung, dass es ja von Außerirdischen stammen muss, ne? Was war damit gemeint in dem Fall?
Also in dem Fall waren, glaube ich, schon Außerirdische gemeint, okay. Denn es wurde bezeichnet als Flying Saucer, also als fliegende Untertasse. Und dadurch kam dieser Hype später. Der kam nämlich nicht sofort. Das ist sehr interessant zu wissen. Es ist nicht so, dass dann am nächsten Tag oder am nächsten Monat oder auch im nächsten Jahr plötzlich die ganze Welt von Roswell geredet hat, sondern das Thema war danach tot. Also es gab diesen Artikel und dann ist erstmal jahrzehntelang nichts passiert, sondern erst wieder 1980, als jemand ein Buch darüber geschrieben hat.
Das ist schon interessant, ne? Weil also ich habe mich vor längerer Zeit mal mit diesem Krieg der Welten Hörspiel beschäftigt, was ja noch nicht mal 10 Jahre vorher war und wo es ja schon auch, ne, also es ist glaube ich auch so ein bisschen umstritten, wie groß die Hysterie war, die das ausgelöst hat, aber das war auf jeden Fall griff ziemlich um sich, also das haben sehr viele Leute gehört und haben auch einige Leute ernst genommen, obwohl es ja fiktional war, ne? Die Marsianer greifen an, und das finde ich jetzt interessant, dass das nicht mal 10 Jahre später, also kurz, das war kurz vor dem Krieg, dass es jetzt kurz nach dem Krieg eigentlich keine große Reichweite hatte.
Ja, es gibt da verschiedene Theorien, warum das so war und auch warum es hinterher aufgekommen ist, in den 80ern ausgerechnet. Es gibt da zwei große Ereignisse, die stattgefunden haben. Einmal der Vietnamkrieg in den 70er Jahren und die Watergate-Affäre, also dass Präsident Nixon einen Einbruch angeordnet hat bei den Demokraten. Und das hat halt das Vertrauen der Amerikaner in ihre Regierung sehr erschüttert. Und eine Theorie besagt, dass aus diesem Grund auch diese ganzen Verschwörungserzählungen, dass die dann hochgekommen sind von der Oberfläche und immer mehr zum Mainstream wurden, weil die Leute einfach das Vertrauen in ihre Regierung verloren haben.
Also einfach, dass der allgemeine Amerikaner, der Otto-Normalbürger glauben könnte, dass die was unter den Deckel halten, die da oben, ne?
Also genau, so nach dem Motto, ja. Mensch, die haben uns belogen beim Vietnamkrieg, die haben uns belogen bei Watergate. Wer weiß, was sie uns noch alles verschweigen, vielleicht ja auch UFOs. Mhm. Und so kam das dann, dass diese Erzählungen ab den 80er Jahren immer mehr hoch an die Oberfläche gekommen sind. Dieses Buch wurde veröffentlicht und der ganz große Einschlag kam dann mit Independence Day, mit dem Film 1996. Denn da wird Roswell erwähnt, prominent erwähnt in dem Film. Und das hat die Stadt dann sofort aufgegriffen, also von offizieller Seite, und 1997 ein erstes UFO-Festival veröffentlicht. Also zum 50-jährigen Jubiläum. Genau, und zum 50-jährigen Jubiläum von 1947 von dem Absturz.
Also das ist dann schon so richtig touristisches Stadtmarketing, oder?
Das war richtiges touristisches Stadtmarketing. Und es kamen wohl auch unheimlich viele Leute. Also ich habe alte Videoaufnahmen davon gesehen. Das kann man jetzt auch noch bei YouTube, kannst du heute nachgucken. Seitdem wird jedes Jahr dieses Fest gefeiert. Und ja, dann sind die Leute verkleidet und verkleiden sich nicht nur als Roswell-Alien, sondern auch wie in Star Trek als Ferengi oder als Stormtrooper von Star Wars. Und dann kriegst du da deinen Cocktail, deinen Extraterrestrial Cocktail für $10 und. Also es ist eine große Gelddruckmaschine heutzutage.
Okay. Und du hast ja in Roswell auch mit Leuten geredet, ne? Da gibt es sicher unterschiedliche, ne? Also in diesen Dokumentationen, die so bei Bild TV und Spiegel TV und was es da nicht alles gab und gibt, da kommen ja auch immer Leute zu Wort, die das schon sehr ernst nehmen. Oder zumindest so gute Geschäftsleute sind, dass sie das gut vermitteln, dass sie das ernst nehmen. Ne? Also da gibt es sicher ein Spektrum. Wie ist das so mit den Leuten auf der Straße oder auch so, keine Ahnung, offiziellere Behördenvertreter in Roswell selbst? Also wie realistisch halten sie das, dass das wirklich Außerirdische waren?
Also es gibt da drei Gruppen, grob gesagt. Und es schwankt auch immer so ein bisschen, welche Gruppe die Überhand gerade hat. Die erste Gruppe, das sind die True Believers, die wirklich daran glauben. Dazu zählt zum Beispiel die ehemalige Leiterin des UFO-Museums. Das war nämlich die Tochter des Offiziers, der damals die ursprüngliche Pressemitteilung veröffentlicht hat. Okay. Es ist halt eine kleine Stadt, ne? Jeder kennt irgendwie jeden. Da gibt es dann auch so Befindlichkeiten. Und der hat damals noch ein Museum in seinen späteren Lebensjahren eröffnet und die Tochter hat es irgendwann übernommen. Und dieses UFO-Museum, das gibt es heute noch. Also das sind Gruppe 1, es sind die True Believers. Gruppe 2 würde ich jetzt mal unter dem Begriff Kommerz oder Popkultur zusammenfassen. Leute, die das lustig finden und damit auch Geld verdienen wollen. Und Gruppe 3, das sind die Gegner. Also Leute, die damit einfach nichts anfangen können, weil sie die Touristen nervig finden oder auch christliche, fundamental christliche Gruppen, die eben sagen, es gibt nur einen wahren Gott und das ist unserer. Und da kann auch nicht sein, dass im Weltraum noch irgendwas Intelligentes rumfliegt. Und diese drei Gruppen, das ist ein sehr spannendes Verhältnis, was die zueinander haben. Denn sie können nicht miteinander, aber sie können auch nicht wirklich ohne einander. Es ist ein sehr, sehr interessantes Verhältnis. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass das Roswell Museum, das Roswell UFO Museum, die machen jedes Jahr ihr eigenes Festival. Nicht das offizielle von der Stadt, das ist das UFO Festival. Und das Museum macht das Roswellian Experience. Also die machen so parallel ihr eigenes Ding. Mhm. Weil sie halt sagen, wir finden das doof, dass die Stadt jetzt auf diesen Zug aufspringt, nur um Geld zu machen, aber in Wirklichkeit glauben sie gar nicht dran.
Und sie meinen es ja ernst, oder?
Und sie meinen es ernst, genau, sie meinen es wirklich ernst und glauben auch tatsächlich, dass da etwas vertuscht wurde, was auch immer, ne? Aber diese Spannungen zwischen den einzelnen Gruppen, die kommen halt immer mal wieder zutage. Und auch auf politischer Seite, je nachdem, welcher Bürgermeister gerade an der Macht ist, schwankt das so ein bisschen. Also manche, die pushen das sehr stark, die sagen dann hier, Tourismusbehörde, ihr könnt das sehr stark vermarkten, macht da mal eine Werbekampagne, baut die Homepage so auf, dass man sofort einen Alien oben sieht oder druckt Postkarten und. Und jetzt der neuere Bürgermeister, der seit ein paar Jahren im Amt ist, der hat auf das Ganze eigentlich, der hat zu mir gesagt, die Hochzeiten des Alien-Tourismus, die sind vorbei für ihn. Witzigerweise, als ich dann in sein Büro kam, hatte er trotzdem ein Alien da sitzen, aufgepustet aus Plastik. Und ganz so ernst kann er es dann doch nicht meinen. Ich habe vorhin nämlich nochmal auf die aktuelle Roswell-Homepage geguckt und die Stadt Roswell hat ein neues Logo. Das ist ein R und der Zwischenraum zwischen den Beinen, also ne, wenn du ein R vor dir siehst, hat es ja so zwei Beine. Und der Zwischenraum zwischen diesen Beinen ist der Lichtstrahl eines UFOs. Und oben das der obere Bereich des Rs ist das UFO. Also ganz so vorbei sind die Zeiten des UFO-Tourismus, glaube ich, doch noch nicht in Roswell.
Okay. Wie ist es, wenn du jetzt dort warst und mit Menschen geredet hast, die True Believers sind? Also ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben jetzt noch nicht so wahnsinnig oft die Situation, dass ich mit Menschen geredet habe, die in diese Kategorie fallen. Also ich erinnere mich an eine Situation und die war schon sehr merkwürdig, weil ich der Person auf der einen Seite ja nicht zu nahe treten wollte, ne? Also das ist wie wenn man jemanden trifft, der irgendeinen ganz starken Glauben in sich trägt und ich habe halt keinen Glauben, aber das heißt ja nicht, dass ich das irgendwie anzweifeln muss. Aber da ist es ein bisschen was anderes, weil ich das schon aus mir heraus für so ein bisschen, ich bin halt Naturwissenschaftler und dadurch Skeptiker und deswegen glaube ich eigentlich nicht daran, dass Außerirdische schon gelandet sind, ohne dass wir es wirklich wissen, offiziell. Wie bist du da rangegangen? Also war das leicht für dich, mit denen zu reden?
Also ich habe da versucht, möglichst offen ranzugehen, auch ohne Vorurteile. Und ich habe auch natürlich nicht gesagt, Mensch, ihr seid doch alles Spinner oder umgekehrt, sondern ich habe mir einfach angehört, was die Leute zu sagen hatten. Und da gab es auch schon starke Emotionen, gerade bei den echten Believers, weil die natürlich das Gefühl haben, dass sie auch lächerlich gemacht werden, gerade auch in den Fernsehsendungen. Da hat es ja schon alles immer so ein Augenzwinkern, ne? Wenn man Akte X guckt oder auch Star Trek. Das ist alles, hat Roswell oft so ein bisschen den lächerlichen Touch. Und das tut denen natürlich schon weh. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit offiziellen Vertretern gesprochen habe, zum Beispiel die Chefin der Handelskammer in Roswell, die hat zu mir gesagt, I believe it happened. And every dime that's spent here makes me believe it even more. Also okay. Sie glaubt dran, dass es passiert ist und jeder Dollar, der ausgegeben wird, lässt sie noch mehr daran glauben. Und das ist, glaube ich, wirklich so die Mehrheitsmeinung, die in Roswell vertreten wird. Mhm. Ja, kann schon sein, dass da irgendwas passiert ist und lass es uns doch jetzt ausnutzen. Wir sind hier diese Stadt, also können wir auch damit Geld verdienen. Das wiederum geht natürlich dann anderen Leuten auf den Keks. Das kann ich auch verstehen.
Ja, und vielleicht ist es auch zu einfach, das so total abzutun. Ne? Das war auch eine ganz interessante Erfahrung, eher mit einem Skeptiker. Nämlich war ich letztes Jahr bei so einer Meldestelle für UFO-Phänomene, tief im Odenwald in so einem Dorf. Es war so ein pensionierter, weiß gar nicht, ich glaube, der war überhaupt gar kein Naturwissenschaftler, aber schon sehr auf der auf der naturwissenschaftlichen Seite, wird auch oft von der ESA angefragt. Und der hat mir so erzählt, was für Leute, also er hat ein Handy bei sich liegen und die Leute können anrufen, wenn sie was Komisches am Himmel sehen. Und 80-90% der Leute, die anrufen, sehen, haben wahrscheinlich Venus oder Jupiter gesehen oder irgendwelche Starlink-Satelliten in neueren Zeiten. Und das ist ja jetzt erstmal nicht so richtig den Leuten vorzuwerfen, ne? Dass sie also, dass es sie verunsichert, wenn sie irgendwas sehen und erstmal irgendwas sich selber vorstellen, was es sein könnte. Und wenn dann auch schon irgendwelche popkulturellen Vorlagen existieren, dann setzt das natürlich auch die Fantasie in Gang, ne?
Das ist richtig. Und es gibt da, wie du sagst, wirklich mehrere Ebenen. Es gibt natürlich die eine Ebene von Menschen, die an Außerirdische glauben oder auch sagen, dass sie da was gesehen haben oder Erlebnisse hatten. Und das will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Also ich meine, ich werde mich hüten zu glauben, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen im All sind. Wobei die Frage natürlich ist, ob wir so intelligent sind. Und die zweite Sache ist das Misstrauen in die Regierung. Also dieser Glaube, da wurde irgendwas vertuscht. Und das war vor ein paar Jahren, als ich zuerst in Roswell war, noch halbwegs lustig. Ne? Da konnte man sich drüber lustig machen, haha, die Verschwörungstheorien. Aber in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, wie stark sich das verbreitet hat und wie stark Verschwörungsmythen im Mainstream angekommen sind. Also jetzt nicht nur Roswell, sondern auch ja, gerade bei der amerikanischen Rechten, diese ganzen Pizzagate und wie sie alle heißen und Hillary Clinton ist ein Alien und.
Da ist ja UFO-Glauben noch harmlos eigentlich.
Ja. Genau, da ist UFO-Glauben noch wirklich harmlos. Nur es ist einfach auch ein Teil dessen. Ne? Es ist auch eine Verschwörungstheorie von vielen, die auch inzwischen auch auf staatlicher Ebene sehr viel aufgearbeitet wurde. Also die US-Regierung hat 2 offizielle dicke Berichte veröffentlicht und der Tenor am Ende ist, ja, wir haben damals tatsächlich gelogen. Es war nämlich kein UFO, sondern es sollte ein, ja, so eine Art Wetterballon oder so ein Ballon sein, kein Wetterballon, aber ein Flugobjekt, das sowjetische Atombomben aufspüren sollte, also ein militärisches Gerät. Und deshalb hat die Armee damals mit Absicht diese UFO-Erzählung in die Welt gesetzt.
Also letztlich eine Schutzbehauptung sozusagen, um von der Realität abzulenken.
Um militärische Geheimnisse zu schützen. Und natürlich liegt dann die echten Gläubigen, die sagen natürlich, ja klar, das ist jetzt einfach die nächste Lüge. Und so kann man diese Erzählung immer weiter spinnen. Weil egal wer was sagt, irgendjemand hat immer Zweifel daran und so wird sich dieser Roswell-Mythos wahrscheinlich fortsetzen.
Was war jetzt die Quintessenz deines Besuchs, also oder auch deiner Masterarbeit? Also hast du das auch so, ja, also was du gerade gesagt hast, ne? Diese Parallelität zur amerikanischen Gesellschaft und in welche Richtung sie sich bewegt? Also konntest du da richtig so so ein paar Parallelen aufzeigen?
Ja, und ich fand es vor allem spannend, wie sehr sich die öffentliche Meinung ändert, sobald Geld ins Spiel kommt. Ja, also wenn das einfach irgendein obskures Buch ist, das jemand veröffentlicht hat, naja, dann wird es halt so abgetan. Aber in Roswell, da hat sich zum Beispiel von 1998 bis 2016 hat sich die Arbeitslosenquote halbiert. Durch die Eröffnung dieser ganzen Restaurants und Souvenirshops und Hotels, an denen überall ein UFO hängt. Und das macht was mit den Leuten. Also das ist wie, ich finde immer das Beispiel ganz nützlich, wie bei Windenergie. Sobald du die Leute beteiligst an den Einnahmen, sinkt plötzlich der Widerstand gegen die großen Projekte. Aber tust du es nicht, dann gibt es sehr viel Widerstand. Und so ist es ein bisschen auch in Roswell. Also sobald man davon profitiert, ja, mögen die Leute plötzlich Aliens und setzen sich auch eins ins Fenster.
Mhm. Was mich ja auch noch interessieren würde, ist, ob das, also ich meine, der Glaube an Außerirdische ist ja schon ein Stück weit, na, vielleicht nicht irrational, aber ja irgendwie fiktional. Es gibt ja aber auch eine große kulturelle Komponente, die die Raumfahrt in den USA spielt. Ne? So, also spätestens seit der Mondlandung, wo man gesehen hat, okay, oder gezeigt hat, okay, wir spielen doch in der ersten Reihe mit und die Sowjets machen das nicht irgendwie alles alleine. Und das sieht man ja bis heute auch, diese Vergötterung von Akteuren wie Elon Musk, ne? Und das alles, was er macht, ist gut und toll.
Ja, genau.
Und ist das auch eine Komponente, die du gesehen hast? Also, dass sozusagen der Technikglaube oder der Glaube an die eigenen Technologien aus den USA, dass das vielleicht auch ja dadurch befeuert oder unterstützt wurde?
Also in der Vergangenheit sicherlich, momentan sehe ich eher eine Gegenbewegung. Also momentan habe ich das Gefühl, so dieser American Exceptionalism, wir sind die Besten, wir sind die tollste Nation, die zum Mars fliegen kann und so weiter, dass das doch sehr in den Hintergrund gerückt ist, einfach durch die verschiedenen Krisen, durch 4 Jahre Trump und alles, was in der Zeit passiert ist und Rassismus und. Also es gibt ja auch sehr viele Probleme, die die USA haben. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Euphorie, wir sind die Weltraumnation, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das sieht man auch in Roswell. Also als ich jetzt das letzte Mal da war, ja, da muss ich sagen, hatte der Bürgermeister, glaube ich, schon recht. Also die Hochzeiten sind vorbei. Walmart, der große Supermarkt, die hatten früher riesige UFOs draußen an der Wand. Und das haben die jetzt übermalt, weil sie es albern fanden. Oder auch, du gehst in dieses UFO-Museum und das ist einfach oll. Also das ist, so sind heute eigentlich keine guten Museen mehr. Da stehen, sind hunderte von Dokumenten an die Wand gepappt, Kopien, A4-Blätter-Kopien. Und dann steht da so eine nachgestellte Alien-Obduktion mit so einer Art Schaufensterpuppen. Und ja, da zahlst du dann $5 für. Oder du gehst in diese Souvenirshops und viele sind einfach wirklich verstaubt und oll. Und da merkst du, da wurde seit 1997, wo das erste UFO-Festival war, nichts mehr investiert. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ja so dieser Boom, dass das langsam dem Ende zugeht. Klar, Roswell bleibt noch in den Köpfen der Leute und wird es wahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben. Aber dass da die Massen hinfahren jeden Tag, das ist vorbei.
Ja, das wäre jetzt schönes Schlusswort. Oder gibt es noch irgendwelche spannenden Aspekte, die du dringend noch loswerden willst?
Also ich kann nur empfehlen, da mal hinzufahren, weil es einfach interessant ist. Und es ist ein gemütliches Städtchen. Also man kann gut Tex-Mex essen, also so mexikanisch-amerikanische Küche. Das Essen fand ich sehr lecker.
Also man muss nicht zwingend in diesen UFO-McDonalds gehen.
Man muss nicht in den UFO-McDonalds gehen. Und wenn du Wüstenklima haben möchtest und einfach mal so ein bisschen Kleinstadt-Vibe spüren willst, dann kann man gut nach Roswell fahren. Und natürlich, wenn man UFOs mag.
Genau. Wenn man diese Popkultur des UFO, der UFO-Hysterie ein bisschen inhalieren will. Noch geht es,
genau. Und sonst kann man natürlich auch bei YouTube sich einfach mal das UFO-Festival anschauen, wer da so rumläuft und was da so passiert.
Mhm. Gut, Steve, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Teil, der hier obligatorisch ist bei AstroGeo. Und ich ziehe diesen Wecker auf. Da ist er. Er tickt, denn du hast mir, glaube ich, Fragen mitgebracht.
Genau, ich habe dir 3 Fragen mitgebracht und ich fange mal mit der einfachsten an. Die wirst du garantiert wissen. Was ist das Wahrzeichen von Roswell?
Das Wahrzeichen von Roswell,
genau.
Ein UFO.
Jetzt bezogen auf, natürlich bezogen auf unser Thema. Aber
ein
es
UFO?
Ist auch sonst
ist
das Wahrzeichen.
Ist es ein UFO?
Es ist ein, ja, aber was für ein UFO? Kleiner Tipp, wir haben drüber gesprochen.
Ach so, das ist dieses R, wo unten so ein Suchstrahl rauskommt, wie aus einem UFO.
Nein, es ist der UFO McDonald's.
Ach so, oh. Moment, jetzt geht der Honk nicht. Jetzt kommt der Honk. Okay, das gehört dazu, ne? Ich muss nicht alles richtig machen.
Nein, das ist schon okay. Also die zweite Frage ist auch noch ein bisschen komplizierter, nämlich, weißt du noch, wie die beiden UFO-Veranstaltungen heißen, die jedes Jahr stattfinden? Also
oh
eine,
Gott.
die Stadt macht und die andere, die das UFO-Museum macht.
Ich bin ganz schlecht, was so Wording angeht. Ja, deswegen bin ich Journalist geworden.
Also ein kleiner Tipp. Das eine ist ein Festival, also beides Festivals, und das eine heißt auch so.
Das UFO-Festival.
Richtig.
Ja, okay.
Und das andere?
Und das andere hieß anders. Ich habe es echt vergessen.
Das heißt Roswellian Experience, also Roswell und Alien.
Okay, ich gebe mir mal einen Honk dafür, ne? Roswellian Experience. Ich muss es jetzt nochmal sagen, damit ich es mir dann merke, weil das ist ja schon sehr wichtige Allgemeinbildung.
Hast du sehr gut gesagt, ja. Roswellian Experience. Und jetzt noch die allerletzte Frage, die ist ein bisschen gemein. Was genau ist 1947 passiert?
Da ist ein Shuttle der Ferengi irgendeine Zeitreiseanomalie gekommen und abgestürzt. Nee, die US Army hat, oder wahrscheinlich die Air Force, ne, hat einen Ballon getestet, um sowjetische Nuklearwaffen zu detektieren. Und der ist abgestürzt und dann haben sie eine Cover-Up-Story erfunden, um das zu verschleiern.
Richtig. Oder auch nicht.
Schön.
Wer weiß, wer weiß. Also wir vermuten mal, dass es richtig ist.
Gut. Schön, super. Habe ich doch noch was richtig geraten.
Ja, schön. Also hast du jetzt Lust, nach Roswell zu fahren?
Auf jeden Fall. Ich war tatsächlich noch nie in den USA. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob es mich von der Kultur her so wahnsinnig interessiert. Wir sind ja hier schon auch irgendwie überschwemmt, ne? Eigentlich nach wie vor so, zumindest in der Zeit, in der wir so sozialisiert worden sind. Wir sind ja ungefähr ein Alter, würde ich schätzen. Es wird mich, glaube ich, eher landschaftlich interessieren, ne? Ich bin ja auch Geologe und da gibt es, glaube ich, viele Ecken, die ich gerne mal sehen würde.
Ja, total. Also wenn du keine Lust auf diesen ganzen Alien-Nippes hast, dann auf jeden Fall. Also Grand Canyon kann ich sehr empfehlen. Das ist auch gar nicht so weit, ne? Also New Mexico und Arizona, also ist ja der Nachbarbundesstaat. Also wenn du dann einmal am Grand Canyon warst, dann kannst du auch noch einen Abstecher nach Roswell machen.
Und dann muss ich eigentlich auch noch ins Death Valley und in diese Racetrack Playa, zu der ich ja neulich der Franzi eine Geschichte erzählt habe. Das ist, glaube ich, dann auch gar nicht mehr so weit, ne? Zumindest für US-Distanzen.
Also zu den wandernden Steinen.
Genau, ja. Ja, schön, Steve. Dann danke ich dir, dass du hier dabei warst. Du schreibst auch weiterhin für die als US-Reporter oder mit Geschichten, die du dort
genau,
erlebt hast.
Genau, ich schreibe auch weiter als US-Reporter und ich kann nur das Riff-Reporter-Magazin USA-Reporter empfehlen. Also wer Lust hat, über verrückte und interessante Geschichten zu lesen, kann da ja mal vorbeischauen.
Genau, du hast auch, glaube mehrere Reportagen, sehr schöne Reportagen aus Roswell mitgebracht, auch mit vielen Fotos. Die werden wir ja auch noch in die Shownotes packen. Ich finde, das ist dann auch noch mal was anderes, so zu sehen, wie die Leute dort aussehen und wie die Landschaft und die Stadt aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Also nur zu. Immer alles lesen und angucken. Genau. Das ist besser, als wenn man es nur von irgendjemandem hört, der einen Film vorspielt und dann erzählt, was Roswell wirklich ist.
Super. Dann, ja, nochmal vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja hier mal wieder.
Juhu, bis bald.
Bis bald, tschüss. Und das war sie, die 56. Ausgabe von Astrogeo. Die Ausschnitte am Anfang stammen aus dem Film Independence Day, der TV-Serie Akte X und von Bild TV. Wir danken aber vor allem allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet nur 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riff-Reporter. Die Riff-Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern. Und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen, unter anderem auch zu denen von Steve Schibilla, den ihr vorhin gehört habt. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht für mehr. Und deshalb freuen wir uns umso mehr für weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder neue Ideen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, Glück auf und bis zum nächsten Mal.